Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
Ralf Füchs, Gründer des Zentrums für liberale Moderne. Guten Tag, Herr Füchs.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Die EU-Staaten haben heute die Urheberrechtsreform abgesegnet. Eben war es auch in den Nachrichten. Viele sehen das ja kritisch. In anderen Ländern wird diese Reform eher positiv gesehen. Ich denke, es ist schon auch ein Fortschritt für die Autoren. Was sagen Sie?
Die Rechte von Autorinnen und Autoren zu schützen, von denen ja viele kaum von den Früchten ihrer geistigen Arbeit oder ihrer kulturellen Produktion leben können, das finde ich richtig. Aber wenn ich es richtig verstehe, die Kritik dann an diesem Gesetz, dann zielt die darauf, dass sie stärker die Verwerter schützt als die Autorinnen und Autoren selbst. Und man muss schon sehr aufpassen, dass wir jetzt nicht in so ein flächendeckendes Kontroll- und Überwachungssystem kommen, wo jedes Zitat und jeder Musikschnipsel blockiert werden kann unter Berufung auf Urheberrecht. Das finde ich überzogen.
Da wird dieses Wort Zensur genannt. Ja? In welcher Form haben Sie auch im Zentrum für liberale Moderne mit der Zensur zu tun?
Naja, wir haben natürlich schon mit urheberrechtlichen Fragen zu tun. Also jedes Foto, was Sie publizieren, muss natürlich auf Urheberrecht dann hin geprüft werden. Die Frage, wie viel kann man zitieren? Mein letztes Buch, Freiheit verteidigen, wird gerade ins Englische übersetzt. Und da kam der britische Verlag ganz aufgeregt mit der Frage, wer hat denn die Rechte von Brechts Kinderhymne, die ich in diesem Buch zitiere? Das ist ein Text, der 70 Jahre alt ist, ein Klassiker. Und es muss jetzt geprüft werden, wer hat noch die Verwertungsrechte und muss man eine entsprechende Gebühr bezahlen, um mit einem solchen historischen Zitat arbeiten zu können. Das, finde ich, ist eigentlich ein Tick zu weit.
Zu viel, sagt Ralf Füchs. Die Urheberrechtsreform ist heute an diesem Montagmittag in dieser Stunde nicht Thema. Heute Nachmittag ab 17.05 Uhr dann in Studio 9. Wir werden sprechen über unter anderem den Eilantrag vor dem Bundesverfassungsgericht. Dieser Antrag fordert, dass Menschen, die unter Betreuung stehen, schon Ende Mai bei der Europawahl mitwählen dürfen. Das Bundesverfassungsgericht wird heute Nachmittag über einen Eilantrag entscheiden. Grüne, Linke und FDP fordern nämlich, dass das neue Wahlrecht für Menschen, die unter Betreuung stehen, nicht erst am 1. Juli gilt, sondern schon Ende Mai, wenn die Europawahl ansteht. Ich hoffe mal, Herr Füchs, dass das Gericht diesem Antrag stattgibt. Was meinen Sie?
Das hoffe ich auch, nachdem das Bundesverfassungsgericht ja bereits im letzten Jahr geurteilt hat, dass auch Menschen mit Behinderungen, die permanent betreut werden oder die in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht sind, im Prinzip das Wahlrecht haben müssen. Das ist das Königsrecht der Demokratie. Warum sollte das jetzt nicht schon für die Europawahl gelten? Das ist eigentlich nicht nachvollziehbar.
Ja, es sind 80.000 psychisch kranke und behinderte Menschen. Die darf man nicht von der Wahl ausschließen, jedenfalls nicht pauschal. So hat das Bundesverfassungsgericht im Januar entschieden. Ein Argument ist, das Wahlrecht ist eben nicht an Bildung, an Reife, an Gesundheit oder an Intelligenz gebunden. Grundsätzlich richtig, oder?
Ja, das Verfassungsgericht hat ja ein Kriterium genannt, nämlich, wenn ich das richtig aus dem Kopf zitiere, die Fähigkeit, am politischen Diskurs teilzunehmen. So wurde das formuliert. Also letztlich geht es um die politische Urteilsfähigkeit. Und das ist natürlich führt in eine Grauzone. Wer stellt das fest? Wer entscheidet das, ob jemand tatsächlich mündig ist, eine eigenständige Wahlentscheidung zu treffen, sich in der politischen Landschaft zu orientieren, oder ob ihm das letztlich dann von jemandem Dritten eingeflüstert wird, wen oder was er wählen soll.
Kann man natürlich bei uns zwei beiden auch nicht sagen, ob uns jemand Drittes etwas einflüstert, ne?
Na, ich setze mal voraus, dass wir beide in der Lage sind, uns am politischen Diskurs zu beteiligen, was wir ja gerade unter Beweis stellen. Aber klar, es ist, ich finde das Prinzip absolut richtig, dass jeder Bürger, jede Bürgerin ganz unabhängig von nicht nur Geschlecht und sozialer Klasse, sondern auch von seiner gesundheitlichen Verfassung muss das volle Wahlrecht haben. Die schwierige Frage ist, wo das außer Kraft gesetzt wird und wer das entscheidet.
Ja, also in der Tat ist die Formulierung bei den Verfassungsrichtern wohl so gewesen, dass bei Menschen, bei denen davon auszugehen ist, dass die Möglichkeit zur Teilnahme am Kommunikationsprozess zwischen dem Volk und den Staatsorganen nicht in hinreichendem Umfang besteht, dann ein Ausschluss vom aktiven Wahlrecht grundsätzlich gerechtfertigt sein könnte, psychisch kranke und behinderte Menschen aber nicht pauschal eben von den Wahlen ausgeschlossen werden dürfen.
Ja, das ist genau der Punkt, dass keine gruppenbezogene Verweigerung des Wahlrechts geben kann.
Wir haben heute früh in Studio 9 mit Christian Specht gesprochen, dem Vorstand des Vereins Lebenshilfe Berlin, und der sagt, es reicht aber nicht, dass wir das Wahlrecht kriegen, sondern wir Menschen mit Behinderung, wir müssen auch im politischen Alltag sichtbarer werden.
In der Politik werden die Menschen mit Behinderung noch nicht so ernst genommen. Das erlebe ich auch in einer Partei oder im Bundestag. Da sind kaum Leute, Menschen mit Behinderung zu sehen.
Also er sagt, wir sind zu wenig sichtbar in den Parteien, im Bundestag, wir sind zu wenig vertreten. Muss sich was ändern.
Ja, die Frage ist, ob uns das in eine neue Quotendiskussion führt. Und die ist uferlos. Ja, das sagen alle möglichen gesellschaftlichen Gruppen. Eine proportionale Repräsentierung im Parlament, in seinen Regierungen einfordern. Ich denke, das führt uns in einen Ständestaat. Das ist nicht der Weg, den ich gerne gehen wollte. Aber richtig ist sicher, dass man stärker sensibilisieren muss für die Teilhabe von Menschen mit Behinderungen, von Menschen, die anders sind als die Norm. Letztlich ist natürlich eine Frage auch, wie weit sie in der Lage sind, sich politisch einzubringen. In der Politik geht es ja auch um bestimmte Debattenfähigkeit zum Beispiel, die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Positionen zu beziehen. Wer das kann, der sollte auf jeden Fall die Möglichkeit haben, auch gewählt zu werden, nicht nur das Wahlrecht zu haben.
Ja, und man kann ja auch Unterstützung geben. Und es gibt in Bremen zum Beispiel schon lange das Behindertenparlament. Da kommen Menschen zusammen mit Beeinträchtigungen. Sie diskutieren, sie beschließen Anträge, die dann meistens von den verschiedenen Behindertenorganisationen eingebracht werden. Und Christian Specht sagt, so ein Behindertenparlament könnte er sich auch für Berlin vorstellen.
Zum Beispiel, ich bin gerade dabei, hier in Berlin ein Behindertenparlament aufzubauen, so wie in Bremen. Und das ist schon der erste Schritt, wenn es sogar in Berlin auch gibt, ein Behindertenparlament. Und wir können unsere Anträge auch an die Politiker stellen, dann werden wir auch wahrgenommen.
Ich würde denken, das ist eine Idee mit Zukunft.
Ja, eine Frage, ja, zunächst der Selbstorganisation, sich also selbst so im öffentlichen Raum aufzustellen, dass man wahrgenommen wird mit einer eigenen Stimme. Und das sollte auf jeden Fall gefördert werden, auch finanziell gefördert werden, diese Möglichkeit. Wie weit man das dann institutionalisiert im Sinne von Beratungsgremien, ist noch eine zweite Frage. Aber im Sinne einer Konsultation finde ich es richtig, dass Menschen mit Behinderung auch eine eigene Stimme im politischen Prozess haben.
Ralf Füchs, Leiter und Gründer des Zentrums für liberale Moderne, hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Ralf Füchs hier zu Gast in Studio 9, Gründer und Leiter des Zentrums für liberale Moderne. Wir besprechen die aktuellen Themen dieses Montags, 15. April. Ein Tag, der uns auch nach Frankreich blicken lässt und auch insbesondere auf das deutsch-französische Tandem. Wolfgang Schäuble ist heute in Paris Bundestagspräsident. Er wird eine Rede halten zur Zusammenarbeit zwischen Bundestag und französischer Nationalversammlung. Soweit so gut, da scheint das deutsch-französische Tandem ganz gut zu funktionieren. Aber es gibt auch so einige Misstöne, und da geht es vor allem um wirtschaftliche Fragen. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hat nämlich den deutschen Finanzminister Olaf Scholz am Wochenende aufgefordert, doch mal ein Wachstumspaket aufzulegen, das hier also investiert werden soll, hat er gemeint, in Deutschland. Die Franzosen sagen, Europa muss sich stärken in Zeiten, in denen die Wirtschaftsprognosen eher Abwärtstrends aufzeigen. Ist das angemessen, Herr Füchs, vom französischen Finanzminister jetzt sowas zu fordern von den Deutschen?
Ja, die Bundesrepublik spielt politisch und wirtschaftlich natürlich eine Schlüsselrolle in der Europäischen Union, ob uns das recht ist oder nicht. Sie ist auch die zentrale Wirtschaftskraft in Europa. Und wenn in der Bundesrepublik die Konjunktur den Bach runtergeht, also die neuen Wachstumsprognosen liegen jetzt bei 0,5%, knapp über einer Rezession, dann ist es schon gerechtfertigt, wenn unsere europäischen Nachbarn uns auffordern, mehr zu investieren. Das ist auch übrigens aus der rein innenpolitischen Sicht richtig. Wir haben eine systematische Unterinvestition seit 2003, was die öffentliche Hand betrifft, also Infrastruktur.
Die wird sehr wichtig genommen.
Selbst bei der schwarzen Null. Wir hatten im letzten Jahr einen Budgetüberschuss Bund, Länder und Kommunen von über 50 Milliarden. Und trotzdem wird zu wenig investiert. Das ist auch eine Frage der politischen Prioritäten. Mhm. Aber in einer solchen Situation, in der wir es mit einer wirtschaftlichen Abschwächung zu tun haben, müssen wir umso stärker, finde ich, antizyklisch investieren. Und das gilt dann auch für ganz Europa. Es gibt ja einen, im Prinzip eine Einigung zwischen der Bundesrepublik und Frankreich über einen Investitionshaushalt der Eurozone. Und das ist dann enorm wichtig, wenn man den Euro zusammenhalten will, weil wenn die Volkswirtschaften immer stärker auseinanderdriften, dann wird das am Ende auch eine gemeinsame Währung sprengen. Und genau das war in den letzten 15 Jahren der Fall. Die Bundesrepublik ist relativ immer stärker geworden. Und wenn wir eine gemeinsame Währung haben wollen, dann brauchen wir auch mehr an wirtschaftlicher Solidarität in der Eurozone.
Und das ist es, was die Franzosen immer wieder einfordern. Und Bruno Le Maire will jetzt eben auch nochmal einen Beschluss vorbereiten und will sagen, nicht nur die Deutschen, sondern insgesamt die Länder mit guter Haushaltslage sollen mehr investieren. Auch die Niederlande, auch Finnland, also die nordeuropäischen Länder. Und das könnte Europa insgesamt einen Schub versetzen. Ich finde das aus französischer Sicht wirklich also nachvollziehbar, denn es herrscht Europa Wahlkampf auch. Wir wissen, dass sich Emmanuel Macron für die europäischen Belange sehr eingesetzt hat, auch sehr für europäische Reformen kämpft. Und es könnte ihm natürlich helfen, wenn er sagen könnte, seht her, wir haben auch die Deutschen, eben unseren wichtigen Partner dazu anhalten können, mehr zu investieren, mehr für Europa zu tun.
Die Frage ist natürlich, wofür? Ja, und es gibt ja tatsächlich
Sie meinen, wofür
investiert wird.
Okay.
Ja, es gibt tatsächlich einen großen Nachholbedarf im ganzen Bereich von Bildung, Wissenschaft, Forschung, aber auch in der ökologischen Modernisierung unserer Infrastruktur, Elektromobilität, Ausbau der öffentlichen Verkehrssysteme. Also vor allem, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, dann bedeutet das mehr Investitionen für den Umbau von Industrie und öffentlicher Infrastruktur. Und sich da auf ein gemeinsames Programm zu verständigen, das würde Europa tatsächlich nach vorne bringen. Gilt übrigens auch für Themen wie gemeinsame Verteidigung oder für gemeinsame Flüchtlingspolitik.
Mhm. Aber mein Gedanken, dass man damit auch Macron stärken könnte, immer noch in Frankreich, der es ja schwer hat, siehe Gelbwesten, siehe auch Marine Le Pen, Front National, die auch sehr stark wird. Würden Sie da mitgehen, gedanklich?
Schon richtig, dass wir Macron nicht sehr entgegengekommen sind. Wir heißt in diesem Fall die Bundesregierung. Über verbale Bekundungen, über die Bedeutung der deutsch-französischen Partnerschaft als Motor der europäischen Einigung sind wir in den letzten Jahren eigentlich kaum hinausgekommen. Und es ist schon in unserem strategischen Interesse, ich würde sagen, die demokratische Mitte in Frankreich zu stärken gegenüber dem Populismus von ganz rechts und von ganz links.
Mhm. Wir werden mal gucken, wie sich Macron heute Abend schlägt. Er wird im Fernsehen auftreten und über seine Zugeständnisse an die Gelbwesten reden. Wir gucken nach Finnland, um weiter so ein bisschen in Europa unseren Blick schweifen zu lassen. Die Finnen haben gewählt und die Sozialdemokraten haben gewonnen. Im Sinne von, sie haben die meisten Stimmen bekommen, aber sie werden es jetzt nicht ganz leicht haben, die Regierung zu bilden. Aber trotzdem, Herr Füchs, erstmal ist das ja etwas, was wir lange nicht erlebt haben, die Sozialdemokraten im Aufwind, oder?
Ja, ich glaube, das war sogar das erste Mal in Finnland seit 1999, also schon sehr lange her. Aber es ist eben ein Aufwind aus einem Tief, heraus. Denn wenn man sich die Prozentzahlen ansieht, 17,7%, das ist ja immer noch nur ein Schatten der einstmaligen Stärke der Sozialdemokratie in Skandinavien.
Und wenn man das jetzt als Minitekel für Europa sehen möchte, dass man sich sagt, naja, vielleicht haben in anderen Ländern die Sozialdemokraten die Chance, auch nochmal in einen Aufwind zu geraten, auch wenn der Aufwind nicht ganz so heftig weht, wie Sie richtig sagen. Kann man das denken? Kann man das übertragen?
Ich denke, das Potenzial dafür gibt es durchaus, weil die soziale Frage wieder stärker in den Vordergrund rückt, eigentlich
genau
in ganz Europa.
Das haben die Finnen auch getan, diese soziale Frage in den Vordergrund zu rücken. Und das hat ihnen auch geholfen.
Ja, weil die sagen Liberalkonservativen, die bisher die Regierung angeführt haben, wohl einen sehr strikten Sparkurs gefahren haben. Und der war immer unpopulärer. Da ist es auch relativ einfach, würde ich sagen, mit sozialen Gleichheits- und Gerechtigkeitsfragen Wahlkampf zu führen. Die große Frage ist ja, ist die Sozialdemokratie eigentlich in ganz Europa in der Lage, neue Antworten auf die soziale Frage zu geben, oder versucht sie ein Zurück in die Vergangenheit, ja, irgendwo in die goldenen 70er und 80er Jahre, als Globalisierung und digitale Revolution und Masseneinwanderung noch keine große Rolle, sagen, spielten. Ich glaube nicht, dass das, sagen, funktionieren wird. Aber es gibt sicher Bedarf nach, sagen, einer Partei, die die Frage von sozialer Teilhabe wieder stärker ins Zentrum rückt. Gleichzeitig muss man sehen, dass hat sich in Finnland ja wieder gezeigt, dass eine zweite Frage die politische Landschaft in Europa polarisiert, nämlich die Einwanderungsfrage, und dass die Finnen, also die Rechtspopulisten bis Rechtsradikalen in Finnland,
diese Partei, die sich
nur
so
einen
nennt,
Wimpernschlag hinter der Sozialdemokratie gelandet sind, ich glaube 0,5% oder sowas, Sitz. Das ist schon alarmierend.
Im Parlament, ja. Also 40 von 200 Sitzen haben die finnischen Sozialdemokraten, eben dann dicht gefolgt von den Rechtspopulisten, die Finnen, mit 39.
Und es gibt keine linke Mehrheit im finnischen Parlament, also auch keine Mitte-Links-Parlamentsmehrheit. Insofern werden die Sozialdemokraten es schwer haben, eine Regierung zu bilden, die dann auch ihre politische Handschrift trägt.
Ja, und man kann natürlich fragen, diese soziale Frage, von der Sie gesprochen haben, vielleicht finden die Menschen, dass die Rechtspopulisten die soziale Frage viel eindeutiger beantworten.
Das tun sie in der Tat. Sie versuchen erstens die Flüchtlingsfrage als soziale Frage. Also wir werden überfordert, wirtschaftlich, sozial, sagen, durch Masseneinwanderung, Konkurrenz um Arbeitsplätze, um Sozialleistungen, und gleichzeitig vertreten sie ja so einen robusten nationalen Wirtschaftsprotektionismus, also Schutz der einheimischen Arbeit vor internationaler Konkurrenz. Das darf man nicht, sagen, überschätzen. Es gibt tatsächlich einen Versuch, die soziale Frage von rechts zu besetzen, und dafür braucht man alternative Konzepte der demokratischen Mitte.
Ja, jetzt werden wir gucken, wie das in Finnland gelöst werden wird. Es werden schwierige Koalitionsverhandlungen. Ich meine, man kennt ja Länder, in denen die Rechtspopulisten auch schon mitregieren. Wir gucken nach Österreich, die FPÖ, in Italien, die Lega.
In Finnland haben sie auch mitregiert und haben sich dann gespalten.
Also insofern könnte das ein möglicher Ausgang dieser Wahlen auch sein, dass jetzt die Regierung sich wieder aus beiden, aus Sozialdemokraten und aus Rechtspopulisten zusammensetzt.
Schwierige Kombination. Die Frage ist ja immer, wer zieht am Ende wen in welche Richtung?
Ja.
Also gelingt es, diese rechtspopulistischen Parteien auszudifferenzieren und einen Teil einzubinden in die Demokratie? Oder führt es dazu, dass insgesamt die Politik immer weiter nach rechts rückt? Da muss man schon sehr genau hinschauen, was das Ergebnis solcher Koalition ist. Wir haben ja Österreich als Nachbar direkt vor unseren Augen. Und da sieht man, dass es denen doch gelingt, die politische Agenda stark zu beeinflussen.
In der Tat. Und Finnland wird uns beschäftigen, denn am 1. Juli übernehmen die Finnen die Ratspräsidentschaft in der EU. Ralf Füchs hier zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Ja, wir gucken auf diesen Montag, auf diesen Apriltag. Familienministerin Franziska Giffey hat heute ein neues Pixi-Buch vorgestellt. Pixi, das sind diese ganz kleinen Büchlein, die man leicht mitnehmen kann. In jeder Tasche, in jedem Kinderrucksack haben sie Platz. Und dieses neue heißt Stopp Privat. Und da geht es um das Recht auf Privatheit, auf Intimsphäre von Kindern. Und wir haben es noch nicht in der Hand, Herr Füchs, oder? Sie hatten es auch noch nicht in der Hand? Nee?
Nee, gehört jetzt nicht zu meiner täglichen Lektüre, genau. Obwohl ich inzwischen 3 Enkelkinder habe und durchaus wieder Kinderbücher vorlese.
Ja, dann bin ich gespannt, ob Sie dieses auch vorlesen werden. Das in PDF-Format haben wir es uns schon angeguckt und jetzt hören wir einen kleinen Ausschnitt. Es geht also um den jungen Cem, der einen Riesenschreck kriegt, als er sein Fußballtrikot sucht und seine Schublade aufzieht.
Wer hat in meiner Schublade gewühlt, ruft Cem entsetzt. Mein Fußballtrikot ist weg. Das hat er bei dem Turnier getragen, bei dem er sein allererstes Tor geschossen hat. Dabei ist auch der Grasfleck entstanden. Seitdem ist das Trikot mit der Nummer 9 und dem Fleck sein absoluter Glücksbringer. Es liegt immer ganz oben in seiner Schublade. Cem läuft aufgeregt zu Mama und Papa. Doch die haben das Trikot auch nicht gesehen. Meinst du dieses? Fragt Oma und hält Cems Trikot hoch. Oh nein, Cem kann es nicht glauben. Oma hat sein Trikot gewaschen. Jetzt ist der Glücksfleck weg.
Der Glücksfleck ist weg. Die Oma hat die Schublade aufgemacht, ungefragt das Trikot gewaschen. Eingriff in die Privatsphäre. Finde ich eine ganz gute Idee, das so aufzudröseln.
Wobei sich die Botschaft ja offenbar eher an die Erwachsenen richtet.
Ja, meinen Sie?
Tut das nicht.
Ist in der Tat so, dass es auch sein könnte, dass Pixi-Bücher auch Erwachsene aufklären könnten.
Ja, absolut. Absolut. Ich glaube, das ist bei ganz vielen Kinderbüchern so, dass sie sagen, Botschaften an die Erwachsenen sagen, vermitteln. Pädagogische, also wie mit Kindern leben, wie mit Kindern sagen, umgehen. Das fällt, glaube ich, schon auf, dass über die letzten Jahre es immer stärker Kinderbücher so einen pädagogischen Impetus haben. Ich habe da ein bisschen zwiespältige Gefühle. Natürlich ist es richtig, bestimmte Werte zu vermitteln. Kinder sind dafür sehr empfänglich. Aber es sollten schon auch noch lebendige Geschichten sein und nicht bloß Träger von politisch korrekten Botschaften.
Ja, ich verstehe Ihre Skepsis. Gleichwohl denke ich, wenn Kinder so etwas vorgelesen bekommen, dass sie dann schon auch in ihrem Kindesalter sensibilisiert werden.
Ja,
das kann helfen.
Kann, sagen, ihr Selbstbewusstsein
stärken,
genau. Dann auch zu protestieren, wenn man in ihre Rechte, in ihre Privatsphäre, sagen, eingreift.
Ja, es könnte Familien geben, in denen das gang und gäbe ist, dass Kinder gar keine Privatsphäre in dem Sinne haben, weil die Eltern überall alles kontrollieren. Könnte
ja,
es
klar,
geben.
Ja, klar. Ich meine, in gewisser Weise ist das natürlich angelegt im Verhältnis von Eltern und seinen Kindern. Es gibt ja nie eine wirklich komplette Autonomie von Kindern, sondern es gibt immer diese Gratwanderung. Wie weit greift man ein und wie weit lässt man sie einfach machen? Mhm. Und dafür muss man Kriterien finden. Also wann wird es zum Beispiel gefährlich? Oder wann wird es auch tyrannisch?
Ja, also, in der Tat, wichtige Gratwanderung.
So, ja, also wo muss man auch Grenzen setzen? Aber hier geht es ja um den Schutzraum von Kindern in der Geschichte, die gerade hier zitiert worden ist. Und das finde ich gut, ja.
Auftraggeber dieses Buchs ist das Deutsche Kinderhilfswerk, das mit dem Carlsen Verlag gemeinsam eine ganze Reihe auflegt von Pixi-Büchern. Und da geht es eben um Kinderrechte, also um Ansprüche, die in der Kinderrechtskonvention auch festgelegt sind, der Vereinten Nationen. Andere Themen, Kinder im Rollstuhl, Kinder, deren Eltern kaum Geld haben. Ich denke, das haben wir anfangs des Gesprächs schon gesagt, tatsächlich sind das auch Bücher, die auch für Eltern interessant sein können.
Ja, es geht ja immer auch, sagen, Literatur, das gilt auch für Kinderliteratur, ist ja auch immer ein Medium der Selbstreflexion und der Infragestellung, sagen, des eigenen Denkens, des eigenen Verhaltens. Und ich finde, an diesem Vorlesen von Kinderbüchern, ich liebe das selbst, ist immer die Interaktion interessant. Mhm. Also wie reagieren, sagen die Kinder, und welche Art von Gesprächen entwickeln sich daraus?
Ja. Ralf Fuchs, der Gründer und Leiter des Zentrums für liberale Moderne in Berlin, heute zu Gast in Studio 9 in Deutschlandfunk Kultur. Studio 9, der Tag heute mit Ralf Fuchs, dem Gründer des Zentrums für liberale Moderne und früher bei der Heinrich-Böll-Stiftung. Wir befinden uns in der Karwoche, Herr Fuchs, es geht auf Ostern zu. Haben Sie schon ein paar Ostereier am Strauch hängen?
Nee, selbst nicht, aber ich habe schon welche gesehen.
Ja, ich habe auch schon welche gesehen. Die werden bemalt, sie werden auch gegessen. Und da ist es doch passend, nochmal drüber nachzudenken, wie das eigentlich mit den männlichen Küken ist. Die werden, wir wissen es, wir haben es immer wieder berichtet, in großer Zahl geschreddert. Es sind 45 Millionen Küken, die getötet werden in Deutschland im Jahr, weil sie untauglich sind für die Eierproduktion. Jetzt gibt es eine INSA-Umfrage, eine neue, und da haben sich die Befragten zu 80% für ein Verbot des Tötens männlicher Küken ausgesprochen. Würden Sie sich dafür auch aussprechen wollen, Herr Fuchs?
Ja, ich denke schon. Und ich finde die Zahl interessant, weil ich doch glaube, dass die große Mehrheit anfängt umzudenken, wenn deutlich wird, was hinter den Mauern dieser Ställe, dieser Hühnerfabriken passiert. Das kann man auch für die Schweineproduktion nehmen. Also wir blenden das in der Regel ja aus, wenn wir einkaufen im Supermarkt oder wo auch immer. Dann machen wir uns kein Bild davon, wie etwas hergestellt worden ist. Und wenn das durchdringt, also mit welchen Brutalitäten, mit auch welcher Grausamkeit diese Art von Billigproduktion verbunden ist, dann führt das doch zu einem Umdenken.
Führt vielleicht zu einem Umdenken. Ich meine, es dringt ja durch. Wir kennen ja die Zahlen. Wir wissen auch, im Tierschutzgesetz steht, Tiere dürfen nicht getötet werden, wenn es keinen vernünftigen Grund dafür gibt, diesen Tieren Leiden oder Schmerzen zuzufügen. Ja, es findet ein Umdenken statt, sagen Sie.
Ja? Das ist ja eine rein betriebswirtschaftliche Praxis. Ja? Also diese männlichen Küken haben keinen wirtschaftlichen Wert. Mhm. Für die Erzeuger, weil sie eben weder Eier legen können, sind aber auch nicht als Masthähnchen geeignet, also werden sie getötet. Ja, sie werden auf ein Fließband gelegt und dann am Ende dieses Fließbands, wie auch immer, umgebracht. Und es gibt inzwischen ja aber neue Methoden, mit denen man Eier diagnostizieren und männliche und weibliche Küken voneinander unterscheiden kann, sodass die männlichen Küken erst gar nicht ausgebrütet werden. Mhm. Ja, dann kann man diese Eier selbst zu Tierfutter verwandeln, da gibt es noch kein Schmerzempfinden. Dieses winzigen Keimlings, der sich darin befindet. Und diese Eier gibt es auch tatsächlich schon auf dem Markt und sie sind auch nur mit vergleichsweise geringen Mehrkosten verbunden. 10 Cent mehr pro 6er Pack. Das ist doch eigentlich für fast alle erschwinglich und erfordert eben nur einen Moment von bewusster Entscheidung.
Ja, von Nachlesen, was steht eigentlich auf der Packung drauf?
Ja, die Deklaration ist natürlich auch eine ganz wichtige Frage. Mhm. Welche Informationen bekommen Verbraucherinnen und Verbraucher?
Aber in der Umfrage, die ich erwähnt habe, INSA-Umfrage, haben tatsächlich auch 75% der Menschen gesagt, ja, wir sind bereit, einen höheren Preis pro Ei zu bezahlen, wenn auf das Kükentöten tatsächlich verzichtet wird.
Ja, das ist ja genau meine Vermutung, dass wenn Menschen eine Vorstellung davon haben, was mit den Tieren passiert, sie auch bereit sind, wenigstens ein bisschen ihr Verhalten zu ändern. Wobei diese Kükenfrage ist ja nur die Spitze des Eisbergs.
Da gibt es natürlich noch weiterführende Gedanken dazu, aber bleiben wir ganz kurz noch mal da. Sie sagen 10 Cent pro Eierschachtel, also pro sechser Schachtel. Aber man könnte auch wirklich sagen, pro Ei wären wir bereit, einen höheren Preis zu bezahlen, wenn wir wüssten, die männlichen Küken würden nicht mehr.
Wer ist das Wir?
Fangen wir bei uns an.
Informierte, relativ gut ausgebildete und in der Regel auch gut verdienende Mittelschicht. Mhm. So die Frage.
Ist ja mal ein Anfang. Also,
aber warum nicht? Ja, natürlich. Ja, Trends werden immer von Minderheiten sagen, angestoßen.
Und würden Sie dann denken, andere, die jetzt, oder wenn man sehr rechnen muss, dass man dann sagt, naja, das nehme ich dann in Kauf?
Ja, das bedeutet eben dann vielleicht ein oder zwei Eier in der Woche weniger, sagen, zu essen. Man sollte sowieso nicht zu viele konsumieren. Mhm. Aber das ist noch in einer Größenordnung, in der ich das nicht als eine wirkliche soziale Frage empfinde.
Mhm. Ja, wenn Sie dann auf Fleisch blicken, also auf die Haltung von Schweinen oder Rindern in den Ställen, dann würden Sie sagen, da geht es in Richtung soziale Frage?
Ja, dann reden wir tatsächlich über deutliche Mehrkosten, die mit einer tierverträglichen Haltung verbunden sind. Und das bedeutet unter dem Strich tatsächlich für viele Leute weniger Fleischkonsum. Man muss allerdings sagen, im Interesse ihrer Gesundheit wäre das auch gut so. Aber wir müssen eben wissen, welchen Preis ein Produkt hat für die Tiere, die dabei verwendet werden. Es geht nicht nur um bloße Geldfrage, sondern eben auch um ein Stück von Tierethik. Ja, das moralisches Bewusstsein, Empfindsamkeit. Und ich glaube, dass in der neuen Generation von Kindern und Jugendlichen das sehr viel stärker ausgeprägt ist.
Das könnte sein, ja. Hier zu Gast Ralf Füchs. Und während wir hier eben gesprochen haben, kam die Eilmeldung. Die Staatsanwaltschaft Braunschweig hat unter anderem wegen schweren Betrugs Anklage gegen den ehemaligen VW-Chef Martin Winterkorn erhoben. Es geht um den Dieselskandal. Herr Füchs, was sagen Sie? War sozusagen Zeit oder was sagen Sie?
Ja, gilt hier natürlich auch die Unschuldsvermutung, bis ein Urteil gefällt ist. Also keine Vorverurteilung, aber ich denke, das ist ein wichtiges Signal, dass diejenigen, die Entscheidungen getroffen haben, die für Millionen von Kunden und für unsere Umweltqualität eine große Tragweite haben, auch zur Rechenschaft gezogen werden und nicht mit Millionen Abfindungen davon spazieren können, ohne sich verantworten zu müssen.
Wir werden gucken, wie das sich jetzt weiterentwickelt. Aber Ihnen herzlichen Dank, dass Sie diese Stunde mit mir sozusagen entwickelt haben.
Sehr gerne.
Ralf Füchs vom Zentrum für liberale Moderne. Und gleich nach den Nachrichten dann der Ländereport hier bei uns. Da geht es unter anderem um den Kaufhauserpresser Dagobert, der vor 25 Jahren gefasst wurde.